Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova. Und zugeschaltet aus Köln ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ich grüße dich. Hallo.
Thema heute, das Oktoberfest-Attentat.
So ist es.
Das sind 60er Jahre, oder?
Nicht so ganz. Es war Ende September 1980.
Oh.
Und hat damals die Bundesrepublik tatsächlich erschüttert, weil so die veröffentlichte Meinung sagt, das war jetzt so ein erster richtiger rechtsterroristischer Anschlag, weil sich sehr schnell nach dem Attentat herausgestellt hat, dass der Täter, der im Übrigen bei diesem Attentat selber verstorben ist, mehrfach bei der sogenannten Wehrsportgruppe Hoffmann war. Die Wehrsportgruppe Hoffmann, das war so eine, naja, militante Neonazi-Truppe, die sich auf den Überfall der Sowjetunion auf den Westen vorbereitet hat, um also Häuserkampf, Partisanenkampf und Werwolf-Tätigkeiten auszuüben.
Werwolf-Tätigkeiten?
Ja, also sozusagen in Zivil, aber schwer bewaffnet, hinter den feindlichen Linien für Unruhe zu sorgen. Und da haben sie also Jugendliche gesucht und gefunden, die also mit ihnen durch die Wälder gehüpft sind und dort also ziemlich martialische Dinge getan haben. Der Hoffmann als Gründer dieser Truppe selber war also ein mehrfach vorbestrafter Neonazi und also damals war die Wehrsportgruppe Hoffmann durchaus ein Begriff, aber es war auch nicht die erste. Also wenn man es jetzt richtig ernst nehmen würde, dann müsste man eigentlich sagen, die ersten 30, 40 Jahre der Bundesrepublik, da hat es durchgehend immer rechtsterroristische Gruppierungen gegeben und hinterher eben auch. Das war da ein bisschen qualitativ anders, aber es war im Grunde genommen, dieser Sumpf sozusagen war nie trockengelegt. Also ich erinnere mal daran, wir haben 1952 die Sozialistische Reichspartei verboten, das erste Parteienverbot, das vorletzte, danach kam nur noch die KPD. Das war eine Truppe, die auch sagte, also die Russen kommen und wir müssen vorbereitet sein, das waren alles alte Nazis.
Ja.
Die hatten dann natürlich auch Jugendgruppen. Später gab es dann den Bund Deutscher Jugend. Das war ja auch also schon fast,
kann ich
fast, ja, ja, sowas gab es eben auch. Also es gab unglaublich viele kleinere, verstreute Gruppen, von denen manche dann eben etwas größer wurden. Manche verübten sozusagen an den Jugendlichen, die da organisiert waren, richtige, ich finde jetzt ehrlich gesagt, Verbrechen, weil sie denen also beigebracht haben, durch den Wald zu robben mit irgendwelchen nachgemachten Handgranaten in der Hand, also sie so richtig militarisiert haben. Und manche von denen sind im Übrigen auch nach Südtirol gegangen und haben dort den sogenannten Befreiungskampf Südtirols mit organisiert. Das weiß kaum noch einer. In den 60er und auch noch Anfang der 70er Jahre hat es dort richtigen Bürgerkrieg gegeben um die Autonomie Südtirols, bis sich Italien und Österreich darauf geeinigt haben, dass eben Südtirol in beiden Ländern ist und dass in beiden Ländern die Südtiroler einen Sonderstatus haben. Und
das
mittlerweile
ist aus den 1970ern. Ich hätte gedacht, das wäre viel älter.
Nein, nein, das ist das Problem war, also selbst Hitler und Mussolini haben das Problem sozusagen auf die lange Bank geschoben, weil eigentlich hätte, und das war auch der Wunsch vieler Menschen, die in Südtirol im italienischen Teil gelebt haben, hätte man jetzt aus der Sicht der Nazis mit Anführungsstrichen den Teil sozusagen noch Österreich zuschlagen müssen, in Anführungsstrichen. Das hätte aber seinen Freund Mussolini maximal verärgert. Insofern haben sie gesagt, okay, wir belassen das so, wie es ist, aber wir geben den Südtirolern die Möglichkeit, innerhalb einer Volksabstimmung sich zu entscheiden, aus Südtirol ins, in Anführungsstrichen, ins Reich.
Ja, hör doch mal mit deinen Anführungsstrichen auf, wir verstehen das doch alle. Wir sind doch nicht doof.
Ins Reich, okay, ins Reich auszuwandern. Das haben dann tatsächlich auch 200.000 Südtiroler gemacht. Und nach dem Krieg, also nach 1945, wurden ja die Würfel neu gemischt und Österreich hatte ein Anschlussverbot mit Deutschland. Und hatte jetzt aber sozusagen das Problem, dass auf der österreichischen Seite eben sehr viele Südtiroler lebten, aber die Italiener auf ihrer Seite eben auch viele Südtiroler hatten. Und die Südtiroler selber wollten eben einen Autonomiestatus. Und das hat einen tatsächlich bürgerkriegsähnlichen Zustand hervorgebracht mit schwersten terroristischen Anschlägen. Insgesamt hat es 15 Tote gegeben. Und das änderte sich oder das wurde eben erst gelöst sozusagen durch einen Autonomiestatus, den jetzt Südtirol hat. Und der mittlerweile von der Europäischen Union auch massiv subventioniert wird, damit eben in Südtirol eigener Fernsehsender existiert, eine eigene Radiostation, eigene Zeitung, eigene Kultur gemacht werden kann. Also damit sozusagen tatsächlich dort sich ein Heimatgefühl entwickelt, ja, für die Südtiroler. Und das ist auch gut so, weil das ist im Grunde genommen eine Blaupause für das Europa der Regionen, von denen es hier so viel die Rede ist in anderen Zusammenhängen.
Warum haben die nicht einfach noch ein Land draus gemacht?
Ja, dann hast du da so ein San Marino sozusagen. Ja, okay, also das ist auch ein bisschen schwierig. Aber die Frage ist auch, manche reden Italienisch, manche reden Deutsch, manche reden beides. Also das ist dann wirklich eine schwierige Gemengelage, die sich ja auch über viele, viele Jahrhunderte sozusagen entwickelt hat. Mhm. Und insofern,
Es funktioniert ja, warum sollte man es jetzt noch irgendwie anpacken? Ne?
Also, ganz genau. Ja, ja. So, und also ich wollte nur einfach mit diesem Hinweis einfach sagen, es gab eben sehr viele Gruppierungen, und bevor man jetzt nochmal auf das Oktoberfestattentat eingeht, genau zu der Zeit, also 78, 79, geisterte durch die Republik ein gewisser Michael Kühnen mit der sogenannten Aktionsfront Nationaler Sozialisten. Und diese Nationalen Sozialisten, die verübten also Überfälle auf Kasernen, erbeuteten Gewehre, erbeuteten Munition. Es wurden Sparkassenüberfälle begangen und Geld beschafft. Es wurde ein Truppenübungsplatz überfallen. Da wurden Maschinenpistolen erbeutet. Und das Ding, man konnte also im Prinzip sagen, die sind mittlerweile schwer bewaffnet, mhm, und hatten dann geplant, Rudolf Hess
in Spandau
zu befreien. Dann hätten sie sich mit den gesamten Alliierten des Zweiten Weltkrieges angelegt, und sie wollten Beate und Serge Klarsfeld umbringen, die beide ja bekannt geworden sind, auch schon in der Zeit als, in Anführungsstrich gesagt, Nazi-Jäger. Also sie haben sich auf die Spur von untergetauchten Nazi-Verbrechern begangen und haben also viele von denen enttarnt und auch vor Gericht gebracht. Und das gab also Ideen, dass man eine Anschlagsserie auf Gedenkstätten machen sollte, insbesondere Bergen-Belsen. So, das war sozusagen das Umfeld. Das Zweite, zu der Zeit im Oktober oder September 1980, wo also das Oktoberfest in München stattfand, war die Hochphase des Bundestagswahlkampfes 1980. Zwischen auf der einen Seite Helmut Schmidt, amtierender SPD-Bundeskanzler, und auf der anderen Seite der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß. Ja. So, und Franz Josef Strauß agitierte mit Macht gegen die liberale, im Übrigen sehr von der FDP und ihrem Innenminister Gerhard Rudolf Baum favorisierte liberale Innenpolitik, die da besagte, dass man die Polizei jetzt nicht noch zusätzlich aufrüsten, sondern eher abrüsten müsste, dass man eher auf Sozialarbeitertätigkeiten setzen müsste, um also bestimmte Regionen zu befrieden, als eben auf massive Polizeigewalt. Und als dann dieses Oktoberfest-Attentat stattgefunden hat, stellte sich sehr schnell heraus, dass der Täter, Gundolf Köhler hieß der Junge, Franz Josef Strauß helfen wollte. Also er war sozusagen, hatte gedacht, wenn ich jetzt ein Attentat mache, dann entblöße ich diese liberale Politik,
Appeasement-Politik
von der SPD-FDP-Regierung. Und das hat Strauß auch sofort aufgegriffen und hat also die Woche, die es noch hatte bis zum Wahltag, dazu genutzt, ich sag mal, den Leuten einzuheizen, dass also die SPD-Regierung mit der FDP zusammen also das Leben unsicherer machen würde, dass dann solche Attentate andauernd stattfinden. Man müsste jetzt die Polizei wieder hochrüsten und so weiter und so fort. Also
denkst du, der Strauß hat dieses rechtsreaktionäre Zeug, was der so abgesondert hat, selbst geglaubt?
Oder? Nein, das glaube ich nicht. Das war in seinen Augen, das ist nur für uns rechtsreaktionär, in seinen Augen war das einfach Wahlkampf. Er war ja ein absolut pragmatischer Politiker. Er hat Dinge betrieben, also ich sag mal, hinterher hat er einen Kredit mit Erich Honecker verabredet, da hat die ganze Republik Kopf gestanden. Mhm. Also das war er bestimmt nicht, aber er war einfach davon überzeugt, dass ein Staat ohne eine sehr starke Verteidigungsfähigkeit, zumal eine Demokratie, eben nicht überleben könnte. Mhm. Und er sagte dies alles, ohne abzuwarten, das war ein großer Fehler, ohne abzuwarten, was die Polizei 3-4 Tage später herausgefunden hatte und was dann der Bundesanwalt Rebmann, der Öffentlichkeit mitgeteilt hat, nämlich, dass es sich um einen rechtsterroristischen Einzeltäter gehandelt habe. So, was ist eigentlich passiert? Der hat an einem Eingang des Oktoberfestes in einem Papierkorb eine wirklich schwere Bombe platziert, Sie ist detoniert, er selber ist bei dieser Explosion draufgegangen und es hat mehrere Menschenleben und insgesamt 250 Verletzte gefordert. Das war wirklich ein regelrechtes Blutbad, was in diesem Ausmaß vorher in der Bundesrepublik noch nicht stattgefunden hat. Und das hat wirklich Schockstarre hervorgerufen. Also das war etwas, wo die Menschen, das ist so ein bisschen so ein kleines 9-11 gewesen, ja, wo man zum ersten Mal gesehen hat, boah, da gibt es Leute, die riskieren nicht nur ihr eigenes Leben, sondern denen ist das auch wirklich pottegal, wie viele Menschen, wie viele Kinder, wie viele Väter, wie viele Mütter und so weiter drumrum dabei draufgehen. Es sollten einfach nur möglichst viele sein. Und das war wirklich etwas, was es bis dahin in dem Maße,
gegeben in der Bundesrepublik. Die RAF hat ja dann doch, glaube ich, darauf geachtet, dass Zivilisten nicht in Mitleidenschaft gezogen werden, oder?
Ja, das, also wenn man ganz gutwillig ist, ich bin das ehrlich gesagt nicht, aber wenn man so, dann könnte man das so sagen. Mhm. Also ich sag mal jetzt, die beiden Autofahrer oder der Chauffeur und der Begleitmensch, der Herrn Schleyer, in der Rastorfstraße in Köln begleitet hat, die sind beide gestorben und die haben damit überhaupt nichts zu tun. Die haben
aber die werden von der RAF nicht als Zivilisten betrachtet worden sein, sondern
ja, eben,
als
aber das Büttel ist, das des, deswegen, ne? Ja, ja, aber das ist natürlich dummes Zeug. Aber egal, deswegen bin ich da sehr vorsichtig. Ich glaube nicht, dass man das so scharf trennen kann, wenn du also eine prominente Persönlichkeit ermorden möchtest und das auch tust, dann musst du damit in Kauf nehmen, dass umstehende Menschen und die Leute, die ihn beschützen, eben auch in Mitleidenschaft gezogen werden, und das haben sie in Kauf genommen. Aber das ist jetzt eine andere Debatte. Jedenfalls war also dann sozusagen das Erste, was man sofort mitbekommen hat, also auch was dann in der Presse veröffentlicht wurde, es war ein Einzeltäter. Und dann dauerte es nicht so wahnsinnig lange, als die Leute dann sagten, also irgendwie kann das ja gar nicht sein. Es gibt also Augenzeugen, die sagen, dass der Täter, der war dann sehr schnell klar, der hätte sich vorher mit 2-3 Leuten unterhalten, die hätten sich um eine weiße Plastiktüte gestritten. Diese Spuren wurden aber nicht weiter verfolgt. Dann hat man eine Hand gefunden, eine abgetrennte Hand. Die war zu keiner der Leichen zuordbar. Mhm. Und auch keiner der Verletzten hatte ein Gliedmaß verloren, dass man sagen könnte, hier ist deine Hand wieder. Nein, das war so, die wurde, und dann hat man gesagt, ja, okay, da ist ja so eine scheiß Hand, die schmeißen wir jetzt weg. Und dann wurde die tatsächlich weggeschmissen.
Auf die Idee, dass jetzt irgendwo jemand eine Appenhand rumläuft, ist man nicht gekommen.
Okay. Sie haben es dann einfach laufen lassen, sagen wir es einfach mal ganz vorsichtig. Das war natürlich auch insofern bequem, als wenn man einfach sagt, das war natürlich insofern auch bequem. Und zwar, wenn man einfach sagt, das war einer, dann ist ja die Sache im Prinzip erledigt. Ja. Aber so einfach war es eben nicht. Und das haben die dann auch sehr schnell gemerkt. Der Bundesanwalt Kurt Rebmann, der hat dann gesagt, okay, wir setzen nochmal eine Ermittlergruppe ein. Es waren 50 Personen, die also da nochmal extra sozusagen für ihn gearbeitet oder für die Bundesanwaltschaft gearbeitet haben. Die erste Ermittlungsrunde war beendet im Mai 1981, also sagen wir mal 5, 6, 7, 8 Monate später. Und die zweite Runde war beendet im November 1982, also etwa 2 Jahre später. So, und das Einzige, was man wirklich da mit Sicherheit sagen konnte, dass Haus- und Wohnungsdurchsuchungen ergeben haben, dass Gundolf Köhler zweimal bei Wehrsportübungen bei der berühmt-berüchtigten Wehrsportgruppe Hoffmann teilgenommen hat, und zwar nach 1977. Dann wurde daraus geschlossen, da wir keinerlei Hinweise auf den Bau einer Bombe, irgendwelche Pläne, irgendwelche Reste, irgendwelche Spurenelemente, was auch immer, im Auto oder in der Wohnung von Herrn Köhler getroffen haben, sagen wir, der hat die Bombe irgendwo gebastelt als extern sozusagen, und damit war klar, er ist für die Ermittlungsbehörden, war er Alleinhandelnder.
Wahnsinn.
Und als Begründung wurde gesagt, er hätte Beziehungsprobleme gehabt, er hätte nicht vernünftig Sex gehabt und keine vernünftige Ausbildung. So, und da muss ich natürlich sagen, heute, 40 Jahre später, das ist als Erklärung so ein bisschen dürftig.
Absolut dürftig. Also ich meine, die naheliegendste Annahme ist ja, dass er die Bombe gar nicht gebaut, sondern zugeschanzt bekommen hat.
Zum Beispiel, also wenn man, also, ne, wenn du keinerlei Spuren in deiner Wohnung findest und du aber später so eine riesige Bombe loslässt, ich meine, das ist schon relativ schwierig, dann könnte man sagen, es hat ja den einen Augenzeugen gegeben, der also gesehen hat, wie er sich mit einer weißen Tüte sozusagen versorgt hat, da könnte ja die Bombe drin gewesen sein, oder weiße Tasche, es war nicht nur eine Tüte, es war eine Tasche. Dann gibt es später Aussagen von Rechtsterroristen, die im Gefängnis gesessen haben, die gesagt hatten, sie seien an der Tat beteiligt gewesen.
Ach,
da hat man dann gesagt, ja, das kann man, die wollen sich wichtig machen, die wollen nochmal raus, nochmal einen Prozess haben und raus aus der Zelle. Die wollen irgendwie sich da was für erkaufen. Es wurde nicht weiter ermittelt, dass es dort zwei weitere Männer gegeben hat, die also von Augenzeugen relativ deutlich beschrieben worden sind. Mhm. Da wurde dann hinterher immer gesagt, ja, die haben wir nicht ermitteln können. Das glaube ich auch. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die sozusagen mit Absicht ein Nazi-Netzwerk irgendwie im Hintergrund verschwiegen, verheimlicht oder gedeckt hätten, die Ermittlungsbehörden. Das glaube ich nicht. Aber sie haben es sich etwas einfach gemacht, finde ich jetzt einfach mal. Und sie hätten, also mit etwas mehr Sorgfalt, mit etwas mehr Akribie und vielleicht auch etwas mehr Intelligenz, hätten wir da möglicherweise mehr bei rausbekommen. Und 30 Jahre später schreibt der Spiegel, dass eben dieser Köhler im Milieu, Zitat, der militanten Neonazis verwurzelt gewesen sei. Und auch das wurde nur mit dem Hinweis, er sei bei der Wehrsportgruppe Hoffmann sozusagen von den Ermittlungsbehörden einfach nur ignoriert.
Ja.
Sie haben nicht weiter geforscht, ob der nicht vielleicht irgendwo noch bei dem Kühnen aufgetaucht ist oder in irgendwelchen anderen von diesen kleinen Splittergruppen, von denen manche eben tatsächlich sehr radikal waren.
Aber das ist also das
manche waren auch nur Maulhelden, aber immerhin.
Ja klar, aber das muss doch, also ich bin ja auch wohlwollend den Sicherheitsbehörden gegenüber, aber das klingt nicht nach einfacher Schlampigkeit.
Ja, das ist jetzt Verschwörungstheorie,
ja,
das kannst du auch beim NSU machen, das liegt ja auf der Hand, sich dann zu überlegen, NSU ist ja im Grunde genommen 30 Jahre später das gleiche nochmal, da sind es halt drei Personen, aber da sozusagen dieses Netzwerk, bis man da auf die Idee kommt, dass es das gegeben haben könnte, hat es ja auch ziemlich lange gedauert und
wir haben jetzt gerade mal dieses Jahr, aber es dieses Jahr, wo dieser rechtsextremistische Verschwörungstheoretiker als Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz durch jemand Normalen abgelöst wurde. Es ist jetzt 40 Jahre später erst so, dass die Sicherheitsbehörden langsam anfangen zu verstehen oder einzuräumen, dass es rechtsextreme Terrornetzwerke in der Bundesrepublik gibt.
So ist es. Und das ist einfach das Hauptproblem. Ja. Und das ist auch der Grund, weswegen also immer noch Bücher geschrieben werden. Das ist der Grund, weswegen immer noch Ermittlungsdinge in Betracht gezogen worden sind und weswegen erst vor ganz kurzer Zeit die Akten nun endgültig geschlossen wurden. Also der letzte der letzte Versuch, die Sache nochmal aufzuräumen, die scheitert jetzt tatsächlich daran, dass eben
so viel Zeit vergangen ist, wahrscheinlich
jetzt auch keine Zeugen mehr da sind. Ja. Das Problem ist auch, man rührt dann wirklich, also wir haben für die Sendung in dem Beitrag einen Augenzeugen von damals zu Wort kommen lassen, der nicht nur während des Anschlags zwei seiner Geschwister verloren hat, sondern im Laufe der Zeit zwei weitere also sie waren zu fünf Geschwistern, er ist der Einzige, der noch übrig geblieben ist, weil zwei weitere seiner Geschwister, die das damals überlebt haben, im Laufe der Zeit Selbstmord begangen haben, weil sie mit der Sache nicht fertig geworden sind. Weil nämlich, wir haben jetzt nur über die Täterschaft geredet und über das sozusagen, was uns so aufregt, dass man das nicht richtig hat ermitteln können. Die andere Seite der Medaille ist, dass wir immer noch oder nach wie vor Schwierigkeiten haben, den Opfern zu helfen, die eine solche Katastrophe überlebt haben mit viel Glück, weil sie gerade mal 10 Meter weiter zu weit links gestanden haben oder sonst irgendwas. Aber die haben das gesehen. Ja. Die haben ihre Angehörigen verloren und die müssen mit diesen Bildern weiterleben und diese Bilder kommen mit gnadenloser Härte einem immer wieder in den Kopf und wenn man da keine Hilfe bekommt, dann ist man eben für sein ganzes Leben lang gezeichnet und das ist bei den Überlebenden und bei den Augenzeugen dieses Bombenattentats vom Münchner Oktoberfest tatsächlich der Fall gewesen. Und ein letztes vielleicht noch, man hätte ja denken können, dass das Oktoberfest dann abgesagt wird, nicht? Weit gefehlt.
Die haben weitergemacht.
Es wurde fortgesetzt und da liegen dann die Parallelen zu Olympischen Spielen, die ebenfalls in München waren, 8 Jahre vorher auf der Hand. The games must go on. Und auch da wurde damals gesagt, wir werden diesen Terroristen nicht den späten Sieg gönnen, dass wir jetzt uns sozusagen das Gaudi wegnehmen lassen. Das ist alles sehr schwer zu ertragen und ich finde auch, dass das wirklich ein Momentum ist in unserer Geschichte, wo wir hoffentlich gelernt haben, aber ich befürchte eben so entlang der NSU-Aufklärungsgeschichte leider eben auch nicht. Und ich befürchte tatsächlich auch jetzt auch im Zuge der Recherchen, wir müssen tatsächlich davon ausgehen, dass es weit mehr als nur verschwörungstheoretische Überzeugungen es uns suggerieren, rechte Netzwerke in der Polizei, in den Ermittlungsbehörden, in den Verfassungsschutzämtern und so weiter gibt, wo zumindest mal das wohlwollende Auge zugedrückt wird. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie auf dem rechten Auge blind sind, das wäre wahrscheinlich falsch, aber es muss in solchen Behörden Leute geben, die einfach mehr wissen, als sie sagen und die einfach solche Dinge dann eventuell eben auch schützen.
Ja, umso seltsamer finde ich, dass der politische Wille, da für ernsthaft unabhängige Aufklärung zu sorgen, nicht vorhanden ist. Das ist was, was mir nicht in den Kopf will.
Da stelle ich jetzt mal die Gegenfrage. Wenn du ein aufrechter Christ oder sozial oder freier Demokrat bist und im Fernsehen oder auch Grüner natürlich, im Fernsehen und auch Linker, Entschuldigung, wenn du also im Fernsehen dann forderst, wir müssen das unabhängig aufklären, wer soll das dann tun? Also sagen wir, das soll dann der Verfassungsschutz machen oder die anderen Bundesanwaltschaft, Ermittlungsbehörden, von denen wir denken, dass es dort diese Netzwerke gibt. Sollen wir private Detektive engagieren, die wir überhaupt nicht kennen? Oder auf wen wollen wir uns dann verlassen, wenn der Verdacht erhärtet ist, dass dort diese verdammten Netzwerke existieren?
Zum Beispiel, indem du, das ist jetzt sehr unrein gesprochen, indem du eine Kommission ins Leben rufst, der du hoheitliche Befugnisse überträgst, also die tatsächlich staatsanwaltschaftlich, polizeilich, also exekutiv tätig werden kann und die sich zusammensetzt aus WissenschaftlerInnen und JournalistInnen, die sich seit ja teilweise Jahrzehnten mit diesen Phänomenen und diesen Strukturen beschäftigen. Das geht schon. Ja. So, wenn man das will, dann kriegt man das auch hin. Es fehlt halt der Wille, dass du natürlich nicht die Polizei sich selbst ermitteln lassen kannst. Da braucht man nicht drüber zu reden. Das ist ja völlig klar.
Also das ist so ähnlich wie bei dem Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche. Dort kriegen die wirklich hochnoblen, ich sage jetzt mal Ermittler, kriegen eben nicht die Akten zu sehen, die sie brauchen, sondern sie kriegen ausgefüllte Fragebögen der Täter. Was soll das?
Nimm als Gegenbeispiel den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss ist eine sehr mächtige Einrichtung. Und ich könnte mir vorstellen, dass hinreichender politischer Wille vorausgesetzt es möglich ist, ein ähnliches Konstrukt über die Legislaturperioden hinaus hinzustellen, das dann wiederum irgendwie von den Parlamenten auch überwacht wird oder so. Also möglich ist das. Es ist nicht,
also
es ist nicht einfach.
Hast du schon mal einen wirklich bissigen parlamentarischen Untersuchungsausschuss gesehen, der tatsächlich letztendlich wirklich Konsequenzen, also jetzt nicht nur Rücktritte oder sowas, sondern tatsächlich strukturelle Konsequenzen nach sich gezogen hat?
Natürlich
nicht. Ich meine, nein.
Nein.
Wir haben so eine parlamentarische Kontrollinstanz über die PKK, also die Parlamentarische Kontrollkommission, die über Waffenexporte etc. und über Geheimnisse und über Verfassungsschutz etc. sozusagen informiert wird. Das sind Parlamentarier.
Und gar keine Frage.
Was sollen die da? Weil die können sich dann beschweren. Und das, ich weiß, was du sagen willst.
Es soll nicht ein Untersuchungsausschuss sein, aber das, was zum Beispiel an den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen sehr schön ist, die können Leute vorladen, die können auch Leute in den Knast schmeißen, wenn die nicht kommen, nachdem sie vorgeladen wurden und so. Also du musst einfach.
Erzählen sie einfach nichts.
Du brauchst eine sehr robuste, wie auch immer geartete Entität, die außerhalb der eigentlichen exekutive Befugnisse hat. Das fände ich mal sehr interessant. Müssen wir mal mitnehmen.
Das fände ich auch interessant, das stimmt. Also mir fällt es auch immer sehr schwer, sich bei sowas zurückzuhalten. Aber man muss das tatsächlich versuchen, nüchtern zu betrachten, um einfach herauszufinden, was damals echt passiert ist. Und mein Schlussgedanke über allem war tatsächlich, diejenigen, die damals ermittelt haben, waren wirklich überzeugt, dass sie ausermittelt hatten. Und sie haben es auch immer wieder erwähnt. Sie haben immer wieder gesagt, es gibt aber nichts. Wir haben der Oberstaatsanwalt, der damals ermittelt hat, der Pflieger, der hat bei uns im Gespräch gesagt, wir haben alle Spuren verfolgt und sie verliefen alle im Sande.
Und man darf ja auch nicht vergessen, es ist 1980, Da hat auch noch nicht jeder ein Handy in der Tasche gehabt, wo du dann auch mal irgendwie Wege und Kontakte zurückverfolgen könntest und sowas. Ne?
Genau. Und man darf eben, also ich finde, wir sollten jetzt nicht einfach sagen, das waren alles Berufsverbrecher, die da also den Fall ermittelt haben, sondern man kann hinterher, also man kann aus dem Schaukelstuhl des Journalisten natürlich leicht sagen, sie haben einfach diese Aussage von dem A oder B, der da sagt, da waren noch zwei andere, die haben sie nicht verfolgt. Ja, aber sie haben mit ihm gesprochen, der hat diese Aussage bei der Polizei gemacht und dann ist die Polizei hin und hat versucht, diese beiden von ihm beschriebenen Menschen ausfindig zu machen. Mhm. Das ist nicht gelungen. So, jetzt kann man natürlich sagen, hättet ihr euch mehr anstreben müssen und so weiter, aber es ist einfach nicht gelungen. Sie haben auf jeden Fall nichts getan. Das ist, glaube ich, das muss man wohl festhalten.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitteschön.
Und euch wie immer vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf den 21. September 2020. Da läuft nämlich die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.
Ist nicht tot.